Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich jeden Freitag mich hinsetze mit Gästen aus Politik, Kultur, aus unserer Redaktion und anderen Freunden der Publikation, um über die brennenden politischen Themen der Woche zu sprechen. Und was für eine brennende Woche es war. Vor allem für Anhänger der Politik der kleinen Schritte. Zuerst hatten wir die Wahl in den USA am Dienstag, wo eine völlig uninspirierende, mehr oder weniger Mitte-Rechts-Kampagne von Kamala Harris, man muss trotzdem sagen, leider geschlagen wurde von einem autoritären, revanchistischen und insgesamt hässlichen Donald Trump, der vor 4 Jahren gezwungen wurde, aus dem Weißen Haus zu gehen und nun mit einem krachenden Sieg und einer überzeugenden Mehrheit der Stimmen wieder einzieht, zusammen mit der Kontrolle über sowohl des Senat und des Abgeordnetenhauses als auch des Supreme Court. Es ist auf jeden Fall ein dunkler Tag für die amerikanische Demokratie, ein dunkler Tag für den amerikanischen Wohlfahrtsstaat oder von dem, was davon übrig ist. Aber wie wir schon tausendmal bei Jacobin diskutiert haben, ein nicht besonders überraschendes Ergebnis einer demokratischen Politik oder Politik der Demokraten, die es nicht schafft, das Leben der großen Mehrheit zu verbessern und stattdessen mit Symbolpolitik und ein bisschen Sprachpolizei versucht, knapp eine Mehrheit gegen Trump zu organisieren und ist jetzt zum zweiten Mal in 8 Jahren damit gescheitert. Gut, aber darüber hatten wir eigentlich schon vor 2 Wochen hier in diesem Podcast diskutiert und mehr oder weniger auch die Gründe genannt, warum das Ergebnis so gekommen ist, warum es gekommen ist. Seit dieser schlimm genug Nachricht gibt es aber eine sehr interessante Wende in unserer Eigenpolitik hier in der Bundesrepublik, nämlich die Ampelkoalition, die deutsche Verkörperung der Politik der kleinen Schritte sozusagen, ist gestern Abend an ihren eigenen Widersprüchen zerbrochen. Kanzler Scholz hat Finanzminister Lindner entlassen. Es kann sogar sein, dass bereits nächste Woche da die Vertrauensfrage gestellt wird im Bundestag und es gibt dann spätestens, abgesehen von einem wirklich nicht zu erwartenden Wunder, spätestens dann im März Neuwahlen. Das ist natürlich ein krasses und bitteres Ende für eine Koalition, die vor weniger als 3 Jahren eingetreten ist mit einem Versprechen nach Fortschritt, nicht wirklich in der Lage war, diesen Fortschritt zu realisieren und jetzt, anders als in den USA, auch über eine wirtschaftliche Rezession steht, die ihre eigene Industriepolitik und Außenpolitik vor allem zu verantworten hat. Was das alles bedeuten wird, sowohl für die Wahlen im März, aber auch für die ganz einfachen Menschen in Deutschland, die bis dahin nach wie vor Miete, Strom etc. zahlen müssen. Also wie wird sich die Wirtschaft weiterentwickeln? Wie hätte die Politik anders darauf Einfluss nehmen können? Und welche Schlussfolgerungen könnten wir daraus ziehen für eine linke Strategie oder politische Praxis? Darüber diskutiere ich gleich mit meinem Jacobin-Kollegen, der Ökonom und regelmäßiger Jacobin-Kolumnist Lukas Scholler. Doch bevor ich Lukas willkommen heiße, habe ich noch ein Plädoyer, das diesmal ein bisschen anders ist als bei den normalen Folgen. Und zwar, ihr habt es mitbekommen, es gibt eine politische Krise in Deutschland, es gibt eine politische Krise weltweit, es gibt eine Wirtschaftskrise, eine Sozialkrise und all das führt dazu nicht, leider muss man sagen, dass linke Bewegungen, dass linke Antworten auf diese Krise stark werden, sondern es gewinnen vor allem rechte, autoritäre und auch ganz schlicht konservative Kräfte, die genau die Konstellationen verstärken werden, die zu der jetzigen Krise geführt haben. In solchen Momenten ist es wichtiger denn je, dass wir starke, unabhängige Medien haben, die klare Analysen liefern, die sich nicht davor zurückscheuen, die Reichen anzuprangern und anzugreifen und vor allem die auch versuchen, als Teil einer breiten Bewegung den Weg nach vorne auszuloten. Das verstehen wir als unsere Aufgabe bei Jacobin und wir tun das seit mittlerweile fast 5 Jahren, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Medien wie Jacobin absolut notwendig sind, auch in der Debatte und in der Strategiebildung in Deutschland und in den Nachbarländern sozusagen. Wir machen das nicht, weil wir viel Geld damit machen. Die meisten von uns verdienen recht wenig oder gar nichts mit dem Projekt, sondern wir machen es aus politischer Überzeugung. Aber weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, müssen wir unsere Miete zahlen, müssen wir unsere Rechnung bezahlen, müssen wir auch unsere Angestellte bezahlen können. Und das machen wir eigentlich ziemlich ausschließlich mit unseren Einkommen von Jahresabos. Das heißt, Leute, die uns jedes Jahr Geld überweisen, um unser Magazin nach Hause verschickt zu bekommen. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, wenn du unsere Homepage gerne liest und wenn du auch findest, dass es starke linke Medien wie Jacobin in Deutschland braucht, dann bitte überleg nicht, ob du uns heute noch abonnierst. Jeder Abo macht einen Unterschied. Er schafft die finanzielle Sicherheit und Grundlage, auf der wir alles andere aufbauen und weitermachen. Und wir sind dankbar für jegliche Unterstützung. Ein Abo kaufst du unter www.jacobin.de/abonnieren. Und Weihnachten ist ja nicht mehr weit entfernt. Überleg doch, ob du nicht auch jemanden in deiner Familie oder Freundeskreis ein Abo schenkst. Nochmal ein großes Danke von mir und von dem ganzen Jacobin-Team. Ohne euch wäre es nicht möglich. Und ich bin gleich wieder da mit meinem Kollegen Lukas. Bis dann. Hi Lukas, schön dich wiederzusehen und herzlich willkommen bei unserem Podcast, Jacobin Weekly.
Ja, freut mich hier zu sein, danke.
Lass uns direkt zur Sache kommen. Wir haben keine Regierung mehr in Deutschland oder zumindest die Regierung, die wir haben, steht kurz vor dem Aus. Es ist wirklich sehr viel passiert in den letzten 36 bis 48 Stunden. Vielleicht kannst du zuerst einfach rekapitulieren, was ist genau passiert? Wer hat wen eigentlich gekündigt?
Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ganz grundlegend würde ich sagen, wir haben noch eine Regierung, es gibt noch Minister, die im Amt sind und es gibt noch einen Bundeskanzler. Sie haben bloß alle keine Mehrheit mehr, weil die FDP entlassen wurde, beziehungsweise der Finanzminister wurde entlassen und hat alle seine Minister mitgenommen. Hätte man denken können, bis auf Volker Wissing, der die FDP verlassen hat. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ganz grundlegend der Konflikt nochmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ohne jetzt die endlange Vorgeschichte zu erzählen und die ganzen Details, aber die Ampel streitet sich seit Jahren über Haushaltsfragen, vor allem über Staatsfinanzen, weil sie halt bei der Schuldenbremse ein paar Kompromisse gemacht hat, die jetzt auslaufen und sich jetzt diese Schlinge immer weiter zuzieht, dass man kein Geld hat für die ganzen Projekte. Und das führt natürlich zu ganz vielen Problemen und vor allem jetzt in der Rezession, wo einerseits Steuereinnahmen wegbrechen und man andererseits kein Geld hat, um die Wirtschaft anzuschieben, haben jetzt im letzten Monat oder in den letzten anderthalb Monaten alle drei Koalitionäre Papiere vorgelegt. Einmal die SPD am Anfang, ihr Wahlkampfauftakt sozusagen, das kann man auch als Papier interpretieren natürlich. Dann hat Robert Habeck ein Papier vorgelegt und dann hat jetzt Christian Lindner ein Papier vorgelegt. Alle drei haben Sachen gesagt, die in der Koalition undenkbar sind. Die SPD wollte ein bisschen simulierte Umverteilung, Robert Habeck wollte ganz viel Schulden für Subventionen machen und Christian Lindner zum Beispiel wollte Steuern für Superreiche und für Unternehmen senken. Also jeder hat was gesagt, was nicht einlösbar ist in der Koalition und auf Basis des letzten Papiers wurde jetzt quasi dann länger verhandelt und meine These war die ganze Zeit, hey, die einigen sich, die machen einen Ringtausch, an jeder kriegt was er will und kann es gut verkaufen und tatsächlich ist Lindner jetzt relativ hart geblieben, das mit der Position, dass er keine Notlage erklären will und Scholz hat ihn dann entlassen. Vielleicht so erstmal die Kurzversion, da gibt es natürlich ganz viele Wendungen und so in der ganzen Geschichte, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, lass uns vielleicht kurz, oder zuerst würde ich dich gerne fragen, wie schätzt du eigentlich die Kalkül hinter diese Entscheidungen ein? Also sowohl, was versucht eigentlich Lindner damit zu erreichen, als auch Scholz, weil gäbe es morgen Wahlen, würden eigentlich alle drei Ampelparteien ziemlich schlecht dastehen. Die FDP wäre wahrscheinlich gar nicht mehr im Bundestag. Wieso gerade jetzt so eine Krise vom Zaun brechen, wenn du selber sagst, die war eigentlich gar nicht wirklich nötig?
Die Ampel ist ja von Anfang an immer getrieben von Deadlines und legt nicht proaktiv irgendwas vor. Jetzt gipfelte die Diskussion auch im Haushalt, weil der kommt natürlich vorher terminlich vor den ganzen einzelnen Projekten und die Gelder müssen dafür bereitgestellt werden. Deswegen war jetzt am 14.11. ist die Bereinigungssitzung, wo halt quasi die letzte Sitzung ist. Und im Vorfeld dessen muss halt politisch geeint sein. Und deswegen hatte die quasi natürlichen Endpunkt, die Diskussion, weil es der letzte Haushalt war. Und warum es jetzt keine Einigung gab? Gut, da gibt es ganz unterschiedliche Thesen. Ich hätte auch die ganze Zeit gesagt, dass es eine Einigung geben könnte, auf Basis dessen, dass Lindner ein paar mehr Schulden macht. So, das hat er in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht. Ist jetzt nicht allzu wild, ob man jetzt 10 oder 15 oder 20 Milliarden Euro Schulden macht, wenn man dafür sagen kann, hey, wir senken dafür die Steuern für Unternehmen. Also ich hätte mir denken können, dass das total denkbar gewesen wäre. Und das hat auch Scholz im Nachhinein gesagt, dass er da weitgehende Kompromissvorschläge gemacht hat. Kann man jetzt natürlich nie reinsehen in die Verhandlungen, aber ein bisschen muss man denen auch glauben, glaube ich. Und Lindner wollte halt partout keine weiteren Schulden machen, also nicht die Schuldenbremse aussetzen. Und das hat dann dazu geführt, dass er entlassen wurde von Scholz. Und jetzt die Frage nach, was das Kalkül dahinter ist. Ich dachte die ganze Zeit, es gibt halt einen krassen First-Mover-Advantage. Das heißt, der austritt, der kriegt dann die Lorbeeren dafür, dass er Rückgrat hat. Weil alle drei Parteien stehen ja in den Umfragen nicht gut da. Bei den Grünen, das sind zu gut Menschen, die würden niemals eine Koalition platzen lassen. Die waren eigentlich ausgeschlossen aus meiner Sicht. Und dann halt SPD und FDP. Und jeder muss ja vom anderen immer erwarten, dass er die Reißleine zieht. Die ganze Zeit. Und dann halt probieren, wie man quasi die Deutungshoheit darüber gewinnt. Und das hat Scholz bemerkenswert gut gemacht. Also Lindner ist quasi mit der Kanone ins Haus gekommen und hat gesagt, ich will keine weiteren Schulden machen. Und hat dann ja auch die Neuwahl angeboten. Also eine Art kollektive Neuwahl, sodass alle noch weiter regieren, dass nicht viel passiert. Ein Haushalt gibt's noch. Aber dass quasi alle sozusagen von einem gleichen Level aus in die Neuwahl gehen, ohne dass einer benachteiligt wird. Könnte man sagen, ist relativ fair, aber ist natürlich Lindners Erzählung, also man steckt ja nicht drin. Und dann hat Scholz gesagt, nee, will er nicht. Dann entlässt er seinen Minister und hat quasi das Zepter übernommen und dann in der Rede, manche sagen, die beste Rede seiner Karriere, ja, ziemlich losgepoltert über Lindner mit Vertrauensbrüchen, er kann nicht mehr zusammenarbeiten, wollte nur die Reichen entlasten und so weiter. Gibt es auch noch ein paar Widersprüche in der Rede, aber genau, das war wahrscheinlich das Kalkül. Und das hat man auch gesehen, dass es natürlich vorbereitet war von Scholz. Das Lindner-Papier kam eine Woche vorher und es war ja schon Monate klar. Und zu sagen, dass es geplant war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es vorbereitet. Also das sind ja keine Amateure. Also,
vorbereitet von Scholz, aber vielleicht dann unerwartet von Lindner. Also dass er einfach hochgepokert hat und verloren.
Dem würde ich zustimmen auf jeden Fall, weil er hat ja dann auch eine Pressekonferenz direkt am Abend noch gegeben, auch wie Habeck und Baerbock, und da war er schon sichtlich angefasst und war auch den Tränen nah und man sieht richtig, dass er konnte nicht über das Setting entscheiden, er wurde da einfach reingeworfen und Olaf Scholz hat da auf jeden Fall ordentlich profitiert. Und jetzt ist halt die Frage, wie spiegelt sich das in den Umfragen wieder? Sieht man halt wirklich von Scholz und First Mover Advantage, dass er quasi eher Führungsstärke bewiesen gewinnt er jetzt 5%? Denkbar auf jeden Fall. Oder überwiegt das Phänomen, dass die Leute sagen, hey, okay, Scholz hat seinen eigenen Laden nicht unter Kontrolle. Das wäre natürlich das Umgekehrte. Und ob die FDP es nochmal über 5% schafft? Also jetzt, genau, viele Fragen, die sich in der nächsten Woche klären, was so quasi die Umfragen, die daraus folgen, zeigen.
Also alle müssen sich quasi von der Politik ihrer eigenen Regierung maximal distanzieren, um bei den kommenden Neuwahlen sich irgendwie profilieren zu können.
Ja, eigentlich schon, weil sonst die Bilanz ist ja relativ bescheiden von der Ampel. Kindergrundsicherung nicht umgesetzt, Mindestlohn viel zu niedrig, durch die Inflation total entwertet, Bürgergeld komplett wieder abgeräumt, Lieferkettengesetz soll jetzt ausgesetzt werden. Also da gibt es wirklich ganz viele Sachen. Die Mehrwertsteuer an der Gastro wurde erhöht wieder. Also genau, ganz viele Probleme, Reallöhne kommen nicht vom Fleck und so weiter. Es gibt auch kleine Erfolge natürlich. Zum Beispiel das Tariftreuegesetz wäre jetzt noch was Gutes gewesen. Ob das jetzt noch durchkommt, weiß ich nicht. Genau, aber da muss auf jeden Fall jetzt natürlich ein bisschen Abgrenzung passieren, weil aus dem Stand, also wäre das wie Lindner aufgegangen, alle hätten in der Koalition weitergemacht bis zu Neuwahlen, dann hätten sie immer noch in der Koalition gesagt, was sie alles wollen, was nicht geht, aber dann hätte es auch wahrscheinlich keiner ernst genommen, weil wäre auch ein bisschen komisch. Ja.
Du hattest in deinem Jacobin-Artikel am Donnerstag geschrieben, es ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber du hast geschrieben, dass vom Anfang an die Ampelkoalition ihre Reformvorhaben mit Haushaltstricks finanziert hat, statt mit Steuererhöhungen. Kannst du für finanzpolitische Laien wie ich so ein bisschen runterbrechen, was diese Tricks waren, also wie das genau funktioniert hat?
Also da gab es ein paar temporäre und ein paar dauerhafte, die waren dann weniger Tricks. Und auch bei den temporären Tricks zu sagen, ist eigentlich ein bisschen, also sage ich auch, aber es sind Teile der Schuldenbremse. Also die haben jetzt keine Rechtsbrüche begangen oder so. Also sie haben schon verfassungsrechtlich fragwürdige Sachen gemacht, aber sie waren bis zum Urteil natürlich rechtlich ungeklärt. Da haben sie zum Beispiel, also ganz normal, haben sie einmal die Notlage erklärt, während der Energiepreiskrise, relativ Das ist so der Standardfall. Was sie gemacht haben, was aber nicht okay war, vor dem Bundesverfassungsgericht, sie haben Corona-Kredite umgewidmet. Also sie haben Schulden gemacht für Corona, zweckgebunden sozusagen, und diese für Klimasachen umgewidmet und in einen Fonds gepackt, der über Jahre abgegrast werden sollte. Und das war gleich mehrfach verfassungswidrig. Damit konnten sie sich natürlich temporär Spielraum erkaufen. Das waren so 60 Milliarden und dann, wenn man halt über 4 Jahre die verteilt, dann sind 15 Milliarden und dann, also das ist ungefähr die Lücke sozusagen, was jetzt da gebraucht wäre, um quasi ein bisschen die Wirtschaft anzuschieben. Natürlich alles nur in der Simulation, weil die Pennybeträge bringen nicht allzu viel, aber das war eine der wichtigen Umgehungen und die ist halt weggefallen und deswegen ist jetzt der Druck immer höher gekommen, weil sie halt weder Steuererhöhung für Reiche, war sowieso klar, dass es nicht kommt mit Lindner, aber auch die strukturellen Reformen der Schuldenbremse. Da gibt es zum Beispiel ein paar Sachen, da muss man nicht ans Grundgesetz ran. Zum Beispiel die Konjunkturkomponente. Wenn die Wirtschaft schlechter läuft, darf man ein paar mehr Schulden aufnehmen, um die Wirtschaft anzuschieben. Aber es reicht nicht. Oder zum Beispiel, dass man die Tilgungslaufzeiten streckt oder die Zinsen anders verbucht. So ein paar technokratische Sachen. Das haben die auch teilweise gemacht, aber es reicht halt nicht, weil sie sich halt um die Kernfrage der Schuldenbremse an sich nicht rangetraut haben. Und dafür hat es auch keine Mehrheit gegeben. Genau. Also, ja, es war schon von vornherein so angelegt und hat sich dann immer noch weiter verschlimmert durch halt das Verfassungsgerichtsurteil und durch die Rezession natürlich.
Das wiederum hat aber mit der sehr schwierigen Konstellation in der Ampel vom Anfang an zu tun natürlich, nämlich, dass man gemeinsam mit einer Partei regiert, die so gut wie jede neue Verschuldung ablehnt und, muss man sagen, ziemlich erfolgreich im Interesse der Spitzenverdiener agiert. Friedrich Merz hatte in einer Pressekonferenz Donnerstag früh gesagt, dass quasi die Regierung ist gescheitert, aber es gab eigentlich nie einen wahren Regierungsauftrag, weil von Anfang an es keine gemeinsame politische Grundlage gab für die Regierung. Das klingt auch ein bisschen ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast. Mein Eindruck ist aber immer ein bisschen, dass wenn man denen zustimmt oder dieser Erzählung hinterherläuft, dass man auch es den SPD und Grüne Linken ein bisschen einfach macht. Also ich glaube, man könnte genauso gut argumentieren, die FDP war perfekt, um weitere ambitionierte Vorhaben nicht mal in Erwägung ziehen zu müssen, die man an der Parteispitze eigentlich sowieso nie vorhatte.
Stimme ich grundsätzlich zu, dass SPD und Grünen, also unter Scholz und Habeck, also Habeck Grüne und Scholz SPD, muss man ja sagen, von der Logik her, weil das natürlich dann immer Varianzen sind in der Ausgestaltung, würde ich sagen, dass sie natürlich jetzt auch nicht zum linken Flügel der beiden Parteien gehören und dass die FDP da natürlich ein gutes Schild war, um sich vor progressiven Sachen zu schützen. Aber ich würde sagen, dass natürlich schon einige progressive Sachen da drin waren, die natürlich dann mehr oder weniger zur Simulation waren. Also natürlich die Kindergrundsicherung, lobenswertes Projekt, aber das war ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt, auch wegen der Haushaltsfrage. Und jetzt zum Schluss sollte ja quasi nur so eine Kindergrundsicherung ganz light, sodass man trotzdem noch sagen musste, hey, wir wollen das Geld haben. Also genau, das war schon sehr, sehr schwierig. Und die anderen Maßnahmen mit dem Mindestlohn und ein paar Bürgergeld, also genau, da ging es dann ein bisschen Fortschritte, aber das wurde dann auch alles ziemlich schnell wieder rückabgewickelt oder wurde halt entwertet wie der Mindestlohn.
Genau. Und die Schuldenbremse strukturell reformieren, wie du vorhin meintest, wie würde das aussehen?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Also, weil dies steht im Grundgesetz, sollte man vielleicht komische Regeln nicht ins Grundgesetz schreiben. Ganz grundsätzlich, egal welche politische Richtung vielleicht, dass man so ganz harte Sachen nicht reinschreiben sollte, weil das dann halt im Zweifel auf Jahrzehnte den Handlungsspielraum massiv einengen kann, auch für progressive Projekte, aber auch umgekehrt natürlich. Genau, und genau, man kann sie mit einer Zweidrittelmehrheit reformieren, relativ weitgehend reformieren, zum Beispiel, dass man Investitionen ausnimmt, dass man eine Stufe einführt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, wenn der Schuldenstand anders ist. Also da sind quasi der Kreativität keine Grenzen gesetzt und da gibt es auch etliche Vorschläge von der Bundesbank, vom Sachverständigenrat und so weiter. Alle unterschiedlich weitgehend natürlich. Und dann gibt es halt so kleine Reformen wie Konjunkturkomponente, Tilgungsregeln, Kreditregeln, habe ich schon gesagt. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie Sondervermögen Bundeswehr ist auch nochmal nennenswert. Das funktioniert im Vergleich zu dem anderen Fonds, der ja verfassungswidrig war, funktioniert der, weil der auch im Grundgesetz steht. Mhm. Und deswegen ist er quasi gleichrangig wie die Schuldenbremse und wie andere Haushaltsregeln. Und deswegen darf der funktionieren. Und jetzt, wie man das weiterspinnen könnte, was jetzt realistischer wäre, wäre natürlich die Aussetzung der Schuldenbremse. Und das wollte ja, das hat Scholz auch eingefordert von Lindner, dass wir oder dass Deutschland die Kreditobergrenze der Schuldenbremse aufgrund einer Notlage, einer außergewöhnlichen, unvorhergesehenen Notlage aussetzt. Welche das jetzt war, ist jetzt ein bisschen fragwürdig, weil da müsste man sie ja auch in die Vergangenheit zurückdefinieren, wenn es der Krieg war. Natürlich ist es eine Notlage, unvorhergesehen und mit krassen Auswirkungen. Aber das ist natürlich, also kann man juristisch auf jeden Fall angreifen, ob das ginge. Man könnte US-Wahl, wenn die jetzt Gelder an die Ukraine streichen, dann könnte man sagen, okay, hey, wir müssen jetzt, es ist eine Notlage, Krieg in Europa, unsere Partner springen ab. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber sozusagen, es klingt erstmal plausibel. Aber damit werden dann auch immer nur für diesen einen Zweck Milliarden frei von der Logik und das ist nicht unbegrenzt machbar, weshalb das auch immer ein bisschen schwierig ist. Und jetzt mal gucken, ob das weitergeht mit der Notlage, weil natürlich könnte jetzt die CDU, ist unwahrscheinlich, aber das könnten die natürlich irgendeinen Deal machen mit SPD und Grünen, um die Schuldenbremse auszusetzen oder tatsächlich auch zu reformieren. Die hätten auch eine Zweidrittelmehrheit, gab es auch eine These, dass jetzt in dieser Zwischenphase die Schuldenbremse reformiert wird, damit die Union, wenn sie später regiert, nicht die Schuldenbremse selber umgehen muss. Aber alles Thesen.
Also jetzt in den nächsten Wochen sozusagen eine Einigung zwischen den Parteien jetzt im Bundestag, so eine Reform umzusetzen.
Genau, so eine leichte Reform, damit, weil wenn Merz die ganze Zeit im Wahlkampf sagt, Schuldenbremse einhalten, damit er sie dann die softere Variante nach der Wahl nur einhalten muss und nicht die harte, weil er hat natürlich ähnliche Probleme wie Christian Lindner jetzt. Wenn man Reiche nicht besteuern will und Schuldenbremse hat, dann kann man nur Sozialstaat kürzen und das geht auch nicht unbegrenzt natürlich, weil es manche Sachen verfassungsrechtlich verbrieft sind. Also es ist nicht ganz, es ist natürlich auch eine Zwicklage, weshalb auch in der CDU ganz viele Ministerpräsidenten in den Ländern ja für eine Schuldenbremse-Reform sind, nur Merz nicht.
Und könnte so ein Deal Scholz noch den Arsch retten für ein paar weitere Monate?
Nee, also weil das hängt ja am Haushalt. Also es sind unterschiedliche Rechtsfragen, unterschiedliche Gesetze einfach von der Logik her. Und wenn er keinen Haushalt aufstellt, dann dürfen die nur eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung machen, wo sie dann bereits geplant, also ganz grob vereinfacht, ganz bereits geplante Projekte umsetzen können, wofür schon Gelder bereitgestellt sind oder eingeplant sind. Das heißt, also es wird jetzt nicht auf von einem Tag auf den anderen Tag kein Bürgergeld mehr ausgezahlt und die Beschäftigten, es ist nicht wie in den USA, glaube ich, da ist es ein bisschen härter mit der Schuldenobergrenze, da ist ja dann auch so Regierungslockdown und so. Das ist hier nicht so, aus guten Gründen eigentlich. Aber sie können halt keine neuen Projekte auf den Weg bringen, also weder die Industrie anschieben in nennenswertem Umfang, noch irgendwie Entlastung für die Bürger machen. Dafür brauchen sie halt dann entweder einen Haushalt oder halt Mehrheiten im Parlament mit der Union. Also genau, das sind unterschiedliche Fragen im Vergleich zur Schuldenbremse.
Also das heißt, wir haben bis Ende März eine Regierung, die sich eigentlich nur um das Allerwichtigste kümmern kann und sonstige Vorhaben erstmal aufschieben muss.
Genau, es gibt so eine Sonderregelung, dass sie im ganz großen Zweifelsfall auch ohne Mehrheit Gelder ausgeben dürfen. Aber ich glaube, die ist juristisch und auch in der Regierungserfahrung nicht allzu erprobt. Ich glaube, da wird man sich eher drum drücken, weil man da natürlich noch eine Klatsche vom Verfassungsgericht wäre nicht viel, wäre nicht gut. Aber ja, bis März wird da wenig passieren, denke ich. Und ich glaube auch nicht, dass Merz jetzt von der CDU irgendwelche Deals mit Rot-Grün machen wird, weil damit würde er sein Ass im Ärmel natürlich verspielen, seine guten Umfragewerte. Genau, und dann, März ist ja noch nicht mal die letzte Deadline, dann ist Koalitionsverhandlungen und dann müssen Gesetze geschrieben werden, dann im Parlament behandelt werden. Also im Zweifel gibt es da erst, keine Ahnung, im Juni vor der Sommerpause noch oder wenn die es vor der Sommerpause nicht schaffen, erst nach der Sommerpause im Herbst oder es gibt halt Sondersitzungen in der Sommerpause, wäre natürlich auch crazy. Also das ist alles, bis es irgendwie besser wird für die Menschen oder für die Unternehmen, vergeht noch einiges an Zeit und deswegen ist auch die Industrie zum Beispiel natürlich ziemlich verärgert darüber.
Ja, ja. Ja, vielleicht, das wäre vielleicht auch interessant zu fragen, wie sieht jetzt oder wie blickt jetzt eigentlich die deutschen Arbeitgeber, das deutsche Kapital auf die Krise? Weil wir stecken in eine Rezession, wie du ja richtigweise festgestellt hast, die wird erstmal weitergehen und eine solche Regierungskrise oder Auseinanderbrechen kann da eigentlich nicht wirklich förderlich sein, oder? Anders als zum Beispiel ein Trump-Wahlsieg, der durchaus manchen Sektoren zumindest zugutekommt.
Du meinst jetzt hier in Deutschland zugutekommt oder ja, quasi?
Nee, ich mein dort.
Okay, verstehe. Erstmal natürlich ist die Industrie total verärgert. Auch die Gewerkschaften sind verärgert, weil zum Beispiel jetzt noch ein Tariftreuegesetz, dass zum Beispiel öffentliche Aufträge an Tariflöhne gekoppelt werden, ganz gute Sache eigentlich, wird jetzt auch nicht kommen, wahrscheinlich. Also ich sehe jetzt keine Mehrheit dafür. Da sind natürlich beide verärgert, weil jeglicher Fortschritt, der jetzt quasi notwendig wäre, um halt die Wirtschaft anzuschieben, also über die Arbeitnehmer oder über die Arbeitgeber, kann einfach nicht stattfinden, wenn es keine Mehrheit gibt. Deswegen sind die verärgert und hoffen jetzt noch, dass ein paar Projekte, die ja schon in der Ampel geeint waren, oder dass es irgendeinen Kompromiss geben wird, wenn halt irgendwie ein Leitpaket von dem, was Lindner will, was auch für die CDU okay ist, dass es da irgendwie so einen kleinen Kompromiss gibt. Aber ja, das sind dann auch nur ein paar Milliarden. Also es wird alles nicht allzu viel bringen. Und wenn jetzt Trump irgendwelche Zölle auf deutsche Autos einführt, was wahrscheinlich der relevanteste Aspekt sein dürften, dann würde, angenommen, er würde es direkt zum Februar machen, dann würde natürlich noch mal ganz schnell Volkswagen, BMW und so weiter ein paar Probleme bekommen und würde die Lage noch verschärfen. Aber sonst würde es auf jeden Fall so schlecht weiterlaufen wie jetzt im letzten halben Jahr, weil es halt einfach keinen Impuls geben kann von irgendwoher.
Ja. Ja, apropos Impulse. Du hast in deinem vorhin erwähnten Beitrag geschrieben, dass jetzt bei den anstehenden Neuwahlen es vor allem eine Wirtschaftswahl sein wird, eine Wirtschaftspolitikwahl. Wir haben jetzt gerade gesehen in den USA, wo die Wachstumszahlen, sozusagen die Wirtschaft auf Papier eigentlich ziemlich gut läuft, wesentlich besser als in Europa, wo aber trotzdem aufgrund von Preiswucherei und auch Inflation die meisten Menschen das Gefühl haben, nicht nur das Gefühl haben, sondern real auch weniger Geld haben am Ende des Monats. Nun, die Situation, könnte man sagen, in Deutschland ist schlechter und besser zugleich. Die Wirtschaftslage ist vielleicht schlechter, aber dafür ist die soziale Lage und der Wohlfahrtsstaat in Deutschland um einiges ausgebauter, so dass der Fall nicht ganz so tief ist. Trotzdem, die Leute sind unzufrieden. Alle Ampelparteien liegen gerade im Keller, was die Umfragen angeht. Die CDU führt eigentlich die Umfragen und kann man davon ausgehen, dass wir einen ähnlichen Boomerang-Effekt haben werden in Deutschland für die CDU wie jetzt vor ein paar Tagen für die Republikaner?
Ja, da gehe ich eigentlich fest von aus, dass die CDU Wahlsieger sein wird. Also ich glaube nicht, dass Scholz die Stärke, die er jetzt bei seiner besten Rede aus seinem Leben hatte, nochmal jemals zurückerlangt oder geschweige denn irgendwie für einen gewissen Zeitraum zurückerlangt. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Und klar, Friedrich Merz wird seine Stärke ausspielen. Ich glaube, noch spannender ist die Frage, was passiert jetzt mit der AfD? Ob die jetzt auch nochmal 5% gewinnt, wenn halt Regierungschaos ausbricht? Kann ich mir gut vorstellen, je nachdem, wie klug die es anstellen. Und im Vergleich zu USA ist jetzt auch nochmal spannend, dass zum Beispiel bei den USA, da waren ja die Wahlergebnisse so, dass die Leute, die stark unter der Inflation gelitten haben, dass die vor allem Trump gewählt haben. Und auch natürlich bei den USA, die hatten zwar gute Makro-Kennzahlen, also Arbeitslosigkeit niedrig, gutes Wachstum, gutes Lohnwachstum, auch über die ganze Breite der Bevölkerung. Allerdings, wenn man sich dann einzelne Ausschnitte anguckt, dann sieht es da schon schlechter aus. Und das ist ja auch in Deutschland ganz ähnlich. Selbst ohne diese guten Makrovariablen, also ohne Wachstum, gibt es einzelne Bevölkerungsgruppen, die halt besonders stark leiden und besonders stark von der Inflation betroffen sind. Und genau, wie das sich jetzt noch verändert, ist ziemlich offen. Ich glaube nicht, dass die Grünen jetzt nochmal stark zulegen werden. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die halt kein Außenseiter sind wie bei der letzten Bundestagswahl. Da waren sie Außenseiter, waren nicht in der Bundesregierung, nicht in der GroKo und konnten halt ein Gegenangebot machen. Aber jetzt als Vizekanzler ein Gegenangebot zum Kanzler zu machen,
ja,
weiß ich nicht, wie gut das ankommt. Und ja,
Kamala Harris ist es auch nicht gelungen. Aber was für einen Wahlkampf können wir dann erwarten? Also du hattest geschrieben, es wird eine konservative und eine zentristische und vielleicht eine schwache linke Wirtschaftswahlkampf geben. Wie können wir uns das vorstellen? Welche Forderungen werden im Raum stehen? Welche Gegenvorschläge werden da gegeneinander abgewogen?
Also genau, in dem Artikel hatte ich so geschrieben, dass AfD, FDP und CDU natürlich neoliberalen Wahlkampf machen, auf der Wirtschaftsebene jetzt, natürlich auf Gesellschaftsebene unterscheiden die sich schon natürlich ein bisschen voneinander in der Radikalität. Das ist der eine Block. Der zweite Block ist SPD und Grüne, die halt eher einen zentristischen, beziehungsweise ein bisschen links vom Zentrum vielleicht was machen, wenn sie mit, wir erhöhen die Einkommensteuer ganz oben 1-2% und machen 1-2% mehr Schulden. Gut, immerhin, aber ist natürlich jetzt kein Aufbruch. Die Linke macht natürlich fortschrittliche Wirtschaftspolitik in weiten Teilen, ist aber leider nicht hörbar. Und das BSW kann man jetzt an unterschiedlichen Orten verorten. Ich würde sagen, dass sie auch progressive Wirtschaftspolitik machen, aber sie haben halt keinen Fokus darauf. Und manchmal ist der Fokus auf den Klassenstandpunkt natürlich auch etwas verwischt.
Ja. Ja, lass uns das vielleicht noch ein bisschen ausbuchstabieren. Also du forderst einen wirtschaftspolitischen Populismus oder einen linken Wirtschaftspopulismus, sowas um den Dreh. Wie würde das konkret aussehen? Ich meine, wir hatten über die Schuldenbremse schon gesprochen. Müsste das eigentlich im Zentrum jeglicher Wirtschaftspolitik oder jeglicher linke Wirtschaftspolitik in Deutschland?
Würde ich nicht sagen, weil erstmal Schulden zu machen ist relativ unbeliebt in der Bevölkerung, weil man denkt immer an sich selber und so weiter und der Staat funktioniert nun mal nicht wie ein Privathaushalt. Also nur gegen die Schuldenbremse zu hetzen, das ist nicht die richtige Strategie. Die Strategie ist dann eher zu sagen, was man mit dem Geld machen will. Wir wollen bessere Schulen, wir wollen günstigeren ÖPNV und so weiter und so weiter. Das ist da natürlich eher die Kommunikationslinie. Und sonst muss man natürlich auf viele materialistische Themen setzen, die jetzt bei einem, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die, also BSW und Linke noch nie über Wirtschaft gesprochen haben, aber jetzt ist das Setting, dass Wirtschaft an der Tagesordnung sein wird, wegen Rezessionen, wegen Handelskriegen und so weiter, ist jetzt einfach gegeben. Der externe Haken ist sozusagen gesetzt und jetzt muss man halt den gut nutzen, weil bei den anderen Wahlen war es halt dann mal Afghanistan-Rettung oder was auch immer, das dann halt das wahldominierende Thema war. Und jetzt hat man die Chance dazu und da muss man halt viele Themen in Klassenfragen setzen, die halt Preisdeckel für Konzerne, Übergewinnsteuer, Vermögensteuer, als auch auf der anderen Seite Löhne erhöhen, Mindestlohn hoch, Jobgarantie und so weiter. Und das muss man natürlich, also die theoretischen Inhalte sind ja da, man muss es halt einfach nur gut zuspitzen mit populären Persönlichkeiten und das halt dann so in die Debatte tragen. Ich glaube, das wäre der Weg zum Erfolg. Aber mal sehen.
Ja, das klingt ein bisschen nach, was Isabelle Weber gestern antifaschistische Wirtschaftspolitik genannt hat und heute auch oder Donnerstag nochmal von der linken Spitze aufgegriffen wurde. Du, ich meine, wir kennen uns ja ein bisschen und du tweetest immer gern die Phrase, Antifa heißt Wohlfahrtsstaat. Was soll das? Kannst du das einfach nochmal ein bisschen erklären? Also wie können wir die Rechten mit einem starken Wohlfahrtsstaat stoppen? Und wie gewinnt man das?
Ja, gerne würde ich davor einmal das differenzieren. Antifa heißt Wohlfahrtsstaat, ist natürlich eine kompakte These, die einen Sinn hat und zwei relativ einfache Wörter im Vergleich zu Antifaschisten. Ist auch leicht zu tweeten. Und antifaschistische Wirtschaftspolitik ist natürlich viel abstrakter, weil was ist Wirtschaftspolitik? Wohlfahrtsstaat ist schon mal konkreter. Und das ist natürlich auch von der Zielgruppe, wenn die linke Spitze das aufgreift, ist es für die Gesamtbevölkerung. Und wenn wir jetzt ein Ausgabenframing bei Jacobin so machen, so war die eine Ausgabe, dann ist es natürlich in die Bubble hinein, ein bisschen darüber hinaus, aber jetzt nicht an die Gesamtbevölkerung. Also da muss man auch die Zielgruppen voneinander unterscheiden im Messaging natürlich. Und da ist genau dann antifaschistische Wirtschaftspolitik vielleicht nicht das Massentauglichste, wäre meine These. Kann man natürlich eine Umfrage zu machen. Und genau, ganz grundlegend kann man dazu sagen, natürlich, wenn man reale Abstiege verhindert und Abstiegsängste nimmt, dann ist das antifaschistische Wirtschaftspolitik, weil natürlich die Leute dann weniger Ängste haben und weniger rechts wählen, weniger Protestwahl. Das kann man natürlich einerseits, indem man die Löhne hochhaut oder die Kosten runterhaut. Das, beides gibt Sicherheit oder halt für stabile Renten sorgt. Und dann kann man halt Mietendeckel, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen. Also die Policy Advices sind da schon da sozusagen. Die muss man jetzt nicht neu erfinden. Aber die Frage ist halt, ob die Erzählung auch einfach nur ausreicht, als Oppositionspartei das zu geben. Aber eigentlich müsste es natürlich eine Regierungspartei umsetzen, damit die Leute weniger Existenzängste haben. Und dass das umgesetzt wird, ist natürlich leider nicht der Fall. Deswegen ist es auf jeden Fall, ist es natürlich der richtige Ansatz. Aber ob der Erfolg versprechen wird, ist ziemlich offen natürlich. Und wenn man wenig populäre Persönlichkeiten hat, dann ist es natürlich noch alles viel schwieriger.
Du hattest vorhin gesagt, dass es dem BSW manchmal den Fokus auf die Klassenfrage oder den Klassenstandpunkt fehlt. Ich denke, insgesamt bringt, also es stimmt, was du sagst über die Schwäche der Linken, das würden wir natürlich bei Jacobin auch nicht leugnen, aber sowohl für das BSW als auch für die AfD, unter anderen Bedingungen natürlich, das soll jetzt keine Gleichsetzung sein, aber beide Parteien haben es gerade viel einfacher als die Linke oder alle progressiven Parteien, aber speziell die Linke, sich als eine fundamentale Opposition zu inszenieren und als eine Art Anti-Elitenpartei oder Anti-Elite-Parteien zu inszenieren. Und ich denke mir, der Krux der Sache wird sein, wirklich diese Klassenfrage. Also wenn wir uns jetzt die Krise bei VW anschauen, da gibt es einfach einen Widerspruch zwischen die Arbeiterschaft bei VW zu unterstützen und das Konzern VW zu unterstützen. Eine Unterscheidung, die das BSW meines Erachtens nicht so oft macht oder immer weniger macht seit Gründung und wo für die AfD es da sowieso keine Unterscheidung gibt. Und ich denke, eine linke Wirtschaftspolitik musste nicht nur aus guten Policies bestehen, weil du hast recht, es gibt ja die Policies, die sind ja auch alle lesbar, online aufrufbar, etc. pp. Aber wenn du nicht den Kampf sozusagen oder den Konflikt da aufmachst, es geht nicht nur darum, dass wir gute Policies wollen, sondern wir wollen auch, dass die Reichen dafür bezahlen und dafür werden wir ihnen das Geld aus den Händen reißen, ist es, glaube ich, auch schwer, eine plausible, inspirierende linke Erzählung dahinter zu entwickeln.
Ja, natürlich. Also sehe ich absolut genauso, dass man da einfach Zielkonflikte hat in dem politischen Messaging, ob man neue Leute erreichen will, wie das BSW es tut, und sich halt dann irgendwelche Unternehmer dadurch ins Haus holt, die halt ein bisschen Skills haben im Vergleich zu anderen Mitgliedern vielleicht bei denen. Also sehe ich absolut genauso, wobei ich glaube, dass da das Aufweichen stärker bei so erfolgreichen Kleinunternehmern ist, die halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter und ein Digitalunternehmen haben, die halt dann trotzdem Vermögensmillionäre sind, aber jetzt nicht so keine Familienunternehmer, die halt schon über Generationen ein paar Milliarden haben. Die ziehen einfach, glaube ich, da die Klassengrenze ein bisschen anders als die Linke. Und natürlich gibt es da auch immer wieder widerstrebende Positionen. Vor allem, wenn die jetzt die ganzen Kleinunternehmer haben und die würden den Mindestlohn erhöhen, dann wäre das für die natürlich ganz direkt eine Kostenerhöhung. Also genau, das wird sich auch sicherlich nochmal in den Regierungsverhandlungen ein bisschen zeigen, wo da die Krux liegt und wie viel wirtschaftspolitisch BSW umsetzen kann. Jetzt bei dem Brandenburg-Sondierungspapier und bei dem Thüringen-Sondierungspapier war da nicht allzu viel zu sehen. Gut, war jetzt bei den linken Landesregierungsbeteiligungen auch nicht, aber muss man natürlich auch dann sehen, was da halt konkret bei rauskommt. Genau, aber das bleibt auf jeden Fall spannend an der Stelle.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir hatten gerade gesehen in den USA, wie Donald Trump, also es ist bitter, aber wahr, dass Donald Trump am stärksten gewählt wurde von Menschen, die sagen, dass sie stark leiden unter der Inflation und unter der Preiskrise, meine ich. Wir sehen in vielen, auch in europäischen Ländern, ein Driften hin zu einer rechten Politik in Teilen der Arbeiterklasse und auch die Etablierung in Ländern wie Ungarn, Italien, eine Art von rechter Sozialpolitik. Es ist nicht die Sozialpolitik, die sich die Linke vorstellt und es ist auch nicht so einfach, dass man sagt, einfach Wohlfahrtsstaat, aber nur für Einheimische sozusagen. Das ist eine andere Art von Sozialpolitik. Und ich weiß, du hast keine Glaskugel, ich auch nicht, aber siehst du eine reale Gefahr, Chance, Bedrohung, dass man auch in Deutschland mittelfristig auf so eine, also schaffen wir es nicht, sozusagen eine antifaschistische Wohlfahrtspolitik umzusetzen, dass wir auch sowas wie eine rechtspopulistische wirtschaftspolitische Regierung unter der Führung der AfD haben können?
Unter der Führung der AfD, also ich glaube, so weit ist es jetzt noch nicht, dass quasi da die Brandmauer bröckelt, wobei theoretisch gesehen jetzt natürlich wieder CDU, FDP und AfD eine Mehrheit im Bundestag haben. Die können jetzt bei Migrationssachen gegen die Ampel eine Mehrheit erzwingen. Können sie natürlich auch in anderen Fragen. Also es wird sich zeigen jetzt, wo so ein Schwebezustand da ist. Und ich glaube aber, wenn die CDU regiert, also jetzt zum Beispiel beim Bürgergeld, da kannst du nicht mehr viel abgrasen sozusagen, weil das wurde schon alles rückabgewickelt. Da kannst du ein paar Euro senken, ist natürlich scheiße und so, aber ist jetzt, also da gibt's ja auch zum Glück ein paar grundgesetzliche Errungenschaften, die da schützen. Aber zum Beispiel bei den Rentnern, ich glaube, da ist mehr zu holen, weil da gibt's halt einen riesigen Bundeszuschuss. Also der Bund zahlt in die Rentenkasse ein, damit daraus Rentner finanziert werden können. Das kann halt krass reduziert werden. Das ist auch, ich habe jetzt die Summe nicht im Kopf, aber bestimmt so 80 Milliarden. Also ist auch ein großer Topf sozusagen, der da eingezahlt wird. Aber damit verscherzt es sich Merz natürlich absolut bei seinen Wählern. Also es ist, auch er wird da in eine Haushaltskrise hineinschlittern, weil er keine Finanzierungsmöglichkeiten hat. Und natürlich kann man jetzt überall ein paar Milliarden zusammenkratzen und die Steuern für die Reichen senken und dann hoffen, dass es durchsickert. Aber das hat sich ja schon herausgestellt, dass das nicht allzu gut funktioniert. Und dann die Reichen einfach nur ein bisschen reicher sind, aber die Wirtschaft nicht besser läuft, die Löhne nicht steigen und so weiter. Also die Gefahr, dann sehe ich eher quasi die Gefahr bei Migrationsfragen, bei Gesellschaftsfragen, dass es da Rückschritte gibt. Aber so dolle Rückschritte bei Wirtschaftsfragen, beim Klima, da wird es auch Rückschritte geben, aber jetzt bei so fiskalpolitischen Sachen, also Steuern, Staatsausgaben, da weniger, aber halt genau bei Regeln für die Gesellschaft oder Regeln für die Wirtschaft, da wird es natürlich Rückschritte geben, wäre meine These.
Alles klar. Vielen Dank nochmal, Lukas, für das Gespräch. Lukas' Beitrag für Zuhörer, die das noch ein bisschen vertiefen möchten, heißt: Die Ampel geht, die Rezession bleibt und ist zu lesen auf jacobin.de. Danke nochmal, Lukas, für das Gespräch.
Klar, immer gerne.
So, das war wieder eine wirklich spannende Folge von Jacobin Weekly in einer wirklich spannenden, turbulenten und wie immer für uns auf der linken Seite der Geschichte, zumindest in den letzten paar Jahren, eine auch besorgniserregende Woche. Ich bedanke mich nochmal bei Lukas, dass er so schnell eingesprungen ist. Wir sind, wie gesagt, nächste Woche dann wieder da, tatsächlich mit meiner Redaktionskollegen Astrid, die eigentlich heute mit mir sprechen hätten müssen, wo wir über die langen Linien der linken Siegen und vor allem linken Niederlagen und wie sie verarbeitet und damit umgeht. Ich hatte schon am Anfang der Folge für Jacobin-Abos beworben. Ich werde es deshalb nicht nochmal tun, aber nochmal eine Nachricht an alle unsere treuesten Leser und Zuhörer, denen Jacobin wirklich am Herzen liegt. Projekte wie Jacobin, linke, unabhängige, sozialistische Medien sind in solchen Zeiten wie diese noch wichtiger, als sie waren vor sogar eine Woche, und werden in Zukunft nur noch wichtiger sein, um ein bisschen Hoffnung zu bieten und ein bisschen Orientierung zu bieten in wirklich tatsächlich düsteren politischen Zeiten. Deshalb, wenn du uns schon abonnierst, wenn du uns schon jeden Tag liest und uns toll findest, denkst aber, du hättest vielleicht noch ein paar Euro übrig am Ende des Monats, um uns auch weiter materiell zu unterstützen, du kannst jederzeit eine monatliche Spende einrichten unter jacobin.de/spenden. Wir sind wirklich für jeden Euro, vielleicht nicht jeden Cent, aber für jeden Euro dankbar, weil es ist nur mit eurer Unterstützung, dass wir dieses Projekt machen können. Keiner von uns wird davon reich, sondern wir machen es aus Überzeugung, weil wir Sozialisten sind und weil wir glauben, dass dieses Land und Europa und die Welt schließlich eine starke und auch intelligente sozialistische Bewegung braucht. Vielen Dank und bis nächste Woche.